Am Abend des darauffolgenden Montags war Simon der Erste. Und wie ihm Alex gleich an der Tür erklärte, würden sie auf die anderen auch noch eine ganze Weile warten müssen. »Leo holt Serona mit dem Auto in Mainz ab und er hat gerade angerufen, sie stecken im Stau«, erzählte er, das Telefon in der Hand. Heute trug er ganz normale Kleidung, Jeans und ein abgewetztes Sweatshirt. »Ruth kommt mit dem Zug, aber der hat natürlich mal wieder Verspätung, ist immer dasselbe. Man kommt nicht mehr vom Fleck in der Real World.« Er legte das Telefon weg. »Kann ich Ihren Mantel nehmen?« fragte er unbeholfen. Die Rolle des Gastgebers wirkte bei ihm aufgesetzt, anders als bei seinem Bruder. »Gehen Sie schon mal vor, ich bringe was zu trinken und so. Sie kennen sich ja aus.« Simon ging zu der Sitzgruppe, an der sie auch das letzte Mal gesessen und den verrückten Plan mit der Parteigründung ausgetüftelt hatten. Er legte seine Mappe auf den Sitz und betrachtete, was da auf dem Tisch lag. Ein Buch über die Mongolei und ein altes Brettspiel. Bloß, dass es keine Spielfiguren gab, nur Karten und eine Art Drehscheibe, die Bestandteil des Spielfelds waren. »Habe ich auf dem Flohmarkt gefunden«, sagte Alex, als er mit einem Tablett voller Gläser, Flaschen und Salzbrezeln ankam. »Ich halte immer Ausschau nach alten Spielen, wissen Sie? Bin ständig auf der Suche nach Anregungen, nach Ideen für Spiele, die ich irgendwie mit meiner Firma umsetzen kann. Die Spielebranche ist glitschiges Terrain. Man muss die ganze Zeit in Bewegung sein, sich ständig was Neues ausdenken, pausenlos um seinen Platz auf der Beliebtheitsskala kämpfen. Im Internet ist niemand treu. Sobald jemand anderes was Besseres auf die Beine stellt, sind alle ihre Kunden weg. So schnell können sie die Hand nicht umdrehen.« Simon nahm dankend ein Glas Orangensaft, dann deutete er auf das Spielbrett. »Ihre Firma. Ich muss gestehen, dass ich mir keine rechte Vorstellung machen kann, was Sie da überhaupt tun. Was Sie verkaufen, meine ich. Sie veranstalten Spiele, hat Ihr Bruder erzählt.« Er hob die Schultern. »Ich kann mir darunter ehrlich gesagt nichts vorstellen.« Alex griff nach einer Flasche Bier. »Ich bin da sozusagen reingewachsen«, erklärte er, während er sie öffnete. »Als Kind war ich immer der, der bestimmt hat, was gespielt wird und auch wie es gespielt wird. Sozusagen Anführer und Schiedsrichter in einer Person. Das fanden die meisten gut, man braucht so jemanden. Und ich war es eben zufällig. Und hinzu kam, ich bin am Stadtrand aufgewachsen, aber um uns herum haben sie gebaut wie die Wahnsinnigen. Als ich 14 war, war das kein Dorf mehr, sondern eine Stadt. Naja, und irgendwann hat man auch keine Lust mehr, draußen herumzulaufen, sich die Hosen dreckig zu machen und die Nase abzufrieren. Da habe ich dann mit Rollenspielen angefangen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Erklären Sie es mir lieber, ich bin sicher, das, was ich mir vorstelle, stimmt nicht.« Alex machte eine schwungvolle Bewegung mit der Bierflasche, bei der ein paar Tropfen auf den Wohnzimmertisch schwappten. »Wenn man zuschaut, sieht es total unspektakulär aus. Da sitzen eine Handvoll Leute an einem Tisch, Formulare, Stifte und Würfel vor sich. Und die meiste Zeit erzählen sie sich was. Es ist ein Spiel mit der Fantasie, verstehen Sie? Jeder spielt die Rolle einer Figur, die in einer erfundenen Welt gemeinsam mit anderen Abenteuer erlebt. Damit es funktioniert, muss ein Spielleiter da sein, der, wenn einer zum Beispiel sagt, ich öffne diese Türe, festlegt, was sich hinter der Tür befindet. Vielleicht hat der Betreffende ein Monster befreit, gegen das er nun kämpfen muss. Das macht er, indem er würfelt. Bestimmte Punktzahlen heißen dann, dass er Treffer erzielt hat oder vielleicht selber getroffen wurde und so weiter.« Er bemerkte die Biertropfen auf der Tischplatte, holte ein Taschentuch heraus und wischte sie auf. »Jedenfalls, ich war fast immer der Spielleiter. Es gibt fertige Spielkonzepte zu kaufen, das schwarze Auge, Dungeons and Dragons und so weiter, aber irgendwann reizt es einen natürlich, eigene Welten, eigene Regeln und so weiter zu entwickeln. Naja, und dann gab es die Computerspiele, die immer besser wurden. Darüber habe ich Ruth kennengelernt, war auch mal bei einem Projekt dabei, so ein Ding mitzuentwickeln. Ich schätze, es war mir vorbestimmt, in dieser Branche zu bleiben. Spiele eben. Ist nicht jedermanns Sache, klar, aber die Fans da sind richtige Fans, wenn Sie verstehen, was ich meine, 150-prozentige. Und ich sag immer, es ist doch besser, selber zu spielen, als zuzuschauen, wie andere spielen, oder? Und sei es Fußball. Ich meine, nur dabei zu sitzen. Vater, geht's doch nicht.« Er nahm einen tiefen Schluck. Simon ließ das, was er gehört hatte, auf sich wirken. Was mich etwas verwirrt hat, war, dass Sie erwähnten, dass Sie Mittelalterfeste veranstalten. Ach so. Alex fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund und stellte die Bierflasche beiseite, um besser gestikulieren zu können. Also, um genau zu sein, ich habe kein Mittelalterfest veranstaltet, sondern nur im Rahmen dessen ein Ritterturnier. Solche Feste organisieren Städte mit entsprechender Altstadt, aber heutzutage funktioniert das nicht mehr ohne Profis, die man engagiert. Mittelalterfeste gibt es mittlerweile viele, aber wenn Sie ein paar davon besuchen, merken Sie, dass Sie immer die gleichen Gesichter sehen. Das sind Leute, die ziehen im Sommer über von einer Stadt in die andere und spielen Bettler oder Gaukler, Kreuzritter oder Kräuterweib. Die haben ihre Kostüme, ihre Tricks, ihre Sprüche. Und ich veranstalte eben Ritterturniere, so richtig mit Waffen und Schildern und Zelten, Knappen und Reitern. Ist irre aufwendig, bringt aber auch richtig Kohle. Weil das können nicht viele. Gut, sagte Simon. Aber wie passt das jetzt zum Thema Computer, was hier irgendwie der Anlass war, dass wir uns begegnet sind? Der Punkt ist das Spiel, die Fantasie. Sich in eine andere Welt zu denken, in ein anderes Leben zu schlüpfen und auf diese Weise etwas zu erleben, das man in unserer Welt niemals erleben würde. Ein Ritter zu sein, ein Krieger, ein Zauberer, was Sie wollen. Die einzige Grenze ist Ihre Fantasie. Er griff wieder nach der Flasche. Ein Computer ist letzten Endes auch nur ein Spielgerät unter anderen. Ich verstehe gar nicht so schrecklich viel von den Kisten. Verglichen damit, was für einen Durchblick jemand wie Root oder Sirona hat, verstehe ich überhaupt nichts davon. Es ist bloß so, wenn Sie Multiplayer-Games übers Internet veranstalten, dann haben Sie einen technischen Aufwand, der fast nicht mehr zu stemmen ist, sobald das Ding richtig abgeht. Da haben Sie plötzlich Tausende von Spielern. Klar, da fließt momentan auch viel Geld, aber ich hab's vorhin ja gesagt, im Internet gibt's keine Treue, die können alle von einem Monat auf den anderen weg sein und dann stehen sie da mit Hardware für 1 Million Euro und einem Haufen laufender Kosten. Das machen inzwischen große Companies, da habe ich nicht mehr so die Lust mitzumischen, deswegen gehe ich in letzter Zeit zunehmend in Richtung Alternate Reality. Er sah Simon an, sagt ihnen wahrscheinlich auch nichts. Simon verneinte, noch nie gehört. Okay, also bei Alternate Reality Spielen geht es darum, eine erfundene Welt in unsere reale einzubetten. Man könnte auch sagen, das sind Inszenierungen. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr eine Agentengeschichte gemacht, bei der 2 Gruppen von Geheimagenten hinter einem Geheimnis her waren. Einer geheimen Formel, wobei egal war, was genau, es ging ja vor allem um die Jagd. Das Spiel lief über mehrere Monate. Erst haben wir die Teilnehmer in einem Trainingslager zu Agenten ausgebildet. Dann sind sie mit Ausrüstung, geheimen Anweisungen und so weiter losgezogen, um die feindlichen Agenten zu enttarnen. Wobei die feindlichen Agenten natürlich eine andere Gruppe waren. Die haben gegeneinander gespielt. Er schüttelte grinsend den Kopf. Das war heiß. An einem Tag waren die Spieler alle in der Innenstadt unterwegs, zwischen all den normalen Passanten. Die haben geguckt, wenn da jemand ein Funkgerät rauszog und eine Verfolgungsjagd losging. Er lachte auf. Da haben Sie als Spielleiter Stress nonstop. Er sah Simon an und dabei fiel ihm offenbar die ursprüngliche Frage wieder ein. Bei solchen Spielen kommen auch Computer zum Einsatz, aber auf andere Weise. Man macht viel über E-Mails, baut Webseiten auf, die zum Spiel gehören, aber so aussehen, als seien sie echt. Aber natürlich nicht nur, wir haben jede Menge Briefe auf Briefpapier irgendwelcher Institutionen verschickt, die es gar nicht gibt. Haben Gegenstände in Schließfächern deponiert, haben Leute engagiert, die so tun mussten, als seien sie Wachposten oder Wissenschaftler oder einfach nur zufällige Passanten. Simon hob die Augenbrauen. Ich könnte mir vorstellen, dass da manchmal die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit verschwimmen. Er musterte den jungen Mann. Wie halten Sie das auseinander? Alex grinste. Ehrlich gesagt, manchmal gar nicht. Er zuckte mit den Schultern. Aber das ist ja gerade das Faszinierende daran, dass es Momente gibt, in denen man das Gefühl hat, wenn du jetzt noch einen Schritt tust, dann verlässt du diese Welt hier ganz und bleibst in der Welt, die du dir ausgedacht hast. In manchen Augenblicken glaubt man, dass das möglich sein könnte. Simon wusste nicht, was er darauf sagen sollte. Er schenkte sich etwas Orangensaft nach, um den Moment des Schweigens zu überbrücken. Wobei einen die Realität dann doch immer wieder einholt, fuhr Alex seufzend fort. Meistens hinterher, wenn man die Abrechnung macht. Wir haben ein Spiel, das ist halb online, halb real life, das heißt Elfentanz. Da treffen sich die Teilnehmer online und alle paar Monate face to face. Wir bauen dann immer tief im Wald ein komplettes Elfendorf auf, an einem zauberhaften Plätzchen im Thüringischen. Finanziell lohnt sich das nicht, ein Geldgrab ohne Ende. Er starrte auf die Tischplatte. Aber durch das Spiel habe ich Sirona kennengelernt. Und eigentlich mache ich's nur ihretwegen weiter. Er brach ab, räusperte sich, nahm einen Schluck aus der Bierflasche und sah auf seine Armbanduhr. »Jetzt könnten Sie allmählich kommen, was?«